Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt um die Straße von Hormus spitzt sich zu. Iran veröffentlichte Bilder, die das Kapern von Frachtschiffen zeigen sollen. Das Regime in Teheran hatte zudem wiederholt erklärt, Seeminen verlegt zu haben. Jetzt kündigte US-Präsident Trump an, die US-Marine werde jedes Boot beschießen, das Minen verlegt. Durch die Straße von Hormus werden in Friedenszeiten rund ein Fünftel der weltweiten Rohöl- und Flüssiggastransporte geleitet.
Iran beansprucht die Kontrolle über die Straße von Hormus für sich. Vermeintliche Verstöße gegen die Blockade der Islamischen Republik ahndet die Revolutionsgarde so. Diese Bilder, veröffentlicht vom Staatsfernsehen, inszeniert mit dramatischer Musik, sollen iranische Streitkräfte zeigen. Sie entern die Epaminondas, ein Containerschiff unter liberianischer Flagge. Iran soll auch ein zweites Schiff festgesetzt haben. Aktionen wie diese sind laut Experten im Krieg gegen die USA ein mächtiges Werkzeug.
Im Moment spielt die Zeit für sie, weil genau das ist ja ihre Strategie, den Preis für alle, also die ganze Welt hochzutreiben. Und das gelingt leider erstaunlich gut über diese Schließung der Straße von Hormuz. Und das Kalkül des Iran ist natürlich, dass das irgendwann auch Donald Trump innenpolitisch so wehtut, diese hohen Benzinpreise, dass er gezwungen sein wird, Konzessionen gegenüber dem Iran zu machen.
Doch auch die USA setzen ihre Seeblockade gegen Iran fort. Diese Bilder des Verteidigungsministeriums sollen Spezialkräfte zeigen, die im Indischen Ozean einen Öltanker entern. Der soll mit Iran in Verbindung stehen. Präsident Trump ordnet per Social Media Angriffe auf iranische Minenlegerboote in der Straße von Hormuz an.
Insofern besteht eher die Gefahr, dass es dort zu weiteren Zwischenfällen kommt, die dann die Eskalationsspirale wieder in Gang setzen und möglicherweise zu einer erneuten Aufnahme des Krieges führen.
Es sieht nicht danach aus, als würde eine der beiden Kriegsparteien auf die jeweils andere zugehen. In Washington sagt Trumps Sprecherin, der US-Präsident erwarte ein Angebot Irans, spricht von roten Linien der USA. Auch Teheran besteht weiterhin auf Maximalforderungen. In der iranischen Hauptstadt feiert das Regime auf Plakaten die dauerhafte Kontrolle über die Straße von Hormuz.
Solche Minenjagdboote der Bundeswehr könnten dabei helfen, die Straße von Hormuz nach dem Krieg zu sichern. Sie sind darauf spezialisiert, Seeminen zu orten und zu vernichten. Vor einem möglichen Einsatz müssten allerdings noch einige Bedingungen erfüllt sein, wie eine dauerhafte Waffenruhe, eine sichere Rechtsgrundlage und ein tragfähiges militärisches Konzept. Bei einer Presseveranstaltung in Kiel informierte das 3. Minensuchgeschwader heute über Einsatzmöglichkeiten und Fähigkeiten.
Seekatze heißt diese Unterwasserdrohne, die mit Kameras den Meeresboden nach Minen absucht, ganz autonom. An Bord des Minenjagdboots Sulzbach-Rosenberg befinden sich noch weitere unbemannte Fahrzeuge zum Aufspüren von Sprengkörpern.
Im Anschluss können wir dann auch die Minen mithilfe von kabelgebundenen Drohnen dann auch zerstören. Beziehungsweise wir sind auch in der Lage, Minentaucher mit an Bord zu nehmen, die dann ebenfalls das Beseitigen von Minen oder anderen Altlasten vornehmen können.
Die Sulzbach-Rosenberg stehe für einen Einsatz im Persischen Golf bereit, sofern die Bundeswehr dafür ein internationales Mandat erhält und der Bundestag zustimmt. Außerdem ist laut Verteidigungsminister Pistorius eine Waffenruhe Voraussetzung für die Minenräumung. Die Motivation sei hoch, die Schlagkraft aber begrenzt, sagt der Marineinspekteur.
Die Marine leistet viel und noch sehr viel mehr als das Erwähnte. Mit der kleinsten Flotte aller Zeiten, die wir gerade von der Pike auf modernisieren und gleichzeitig manchmal, ganz ehrlich, mit dem Frust leben müssen, dass Schiffe nicht vom Fließband kommen.
Das 3. Minensuchgeschwader in Kiel braucht nach eigenen Angaben mehr Personal. Denn ein Einsatz zum Beispiel im Persischen Golf fordere den Soldatinnen und Soldaten viel ab.
Wir sprechen davon Resilienz jedes Einzelnen, aber auch der Kampfgemeinschaft einer Besatzung insgesamt. Und da macht das Team schon viel aus.
Die Marine verfügt über 10 solcher Minenjagdboote. 3 davon sind sofort einsatzbereit.
Und auch auf dem EU-Gipfel in Zypern geht es um den Iran-Krieg und eine mögliche Sicherungsmission für die Straße von Hormuz. Bundeskanzler Merz ist am Nachmittag zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs im Küstenort Aia Napa eingetroffen. Tina Hassel, wie groß ist denn die Bereitschaft in der EU, sich nach dem Krieg an einer Stabilisierung der Region zu beteiligen?
Nun, die Regierungschefs treffen sich hier nur 2,5 Flugstunden von Teheran entfernt. Der Konflikt ist hier besonders spürbar. Und viele sind frustriert, dass die wirtschaftlichen Folgen der Blockade jeden Tag schmerzhafter werden. Insofern wächst die Bereitschaft, sich an einer Stabilisierungsmission zu beteiligen. Inzwischen wollen über 40 Staaten die Straße von Hormus sichern helfen, aber nur mit einem UN-Mandat und was deutsche Soldaten angeht, nur nach einem Bundestagsbeschluss. Kontrovers dürfte aber diskutiert werden, ob die USA an dieser Stabilisierungsmission beteiligt sein sollen. Das möchte Deutschland gerne. Frankreich lehnt das aber ab. Die USA seien Kriegspartei. Es gehe darum, sicherzustellen, dass die Waffenruhe eingehalten werde. Und da könnten sich die USA nicht selbst überprüfen. Und außerdem fordern viele Regierungschefs, auch Bundeskanzler Merz, Iran auf, Schiffe sofort wieder ohne Wegegeld durch die Straße von Hormuz zu lassen. Sonst werde man neue Sanktionen gegen Iran auf den Weg bringen.
Vielen Dank, Tina Hassel. Der Sohn des gestürzten iranischen Schahs, Reza Pahlavi, hat heute Berlin besucht. Auf einer Pressekonferenz rief er zum Sturz der iranischen Führung auf und kritisierte die Haltung der Bundesregierung. Die hat Pahlavi nicht empfangen, dafür kam er mit Mitgliedern verschiedener Bundestagsfraktionen zusammen. Ein Teil der iranischen Opposition unterstützt Pahlavi. Wie viel Rückhalt er im Land tatsächlich hat, ist unklar.
Eine Szene direkt nach der Pressekonferenz. Reza Pahlavi und ein Leibwächter werden mit einer roten Flüssigkeit beworfen. Eine Attacke gegen, aber auch Demonstrationen für den Sohn des iranischen Schahs heute in Berlin. Viele hundert Menschen sind gekommen. Zuvor stellt sich Reza Pahlavi den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Von der brutalen Monarchie seines Vaters distanziert er sich dabei nicht. Im Iran haben mehr als 10 Millionen Menschen meinen Namen gerufen und tun das weiterhin. Das zeigt, dass sie Vertrauen haben in mich, der seit 47 Jahren für eine einzige Sache kämpft, für die Chance der Iraner, sich zu befreien und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Pahlavi kritisiert, dass zu wenig über Zehntausende getötete Demonstranten im Iran gesprochen werde. Er verteidigt den Krieg der USA und Israels gegen das iranische Regime und ist bei Verhandlungen skeptisch. Ich sage nicht, dass man der Diplomatie keine Chance geben sollte, aber ich finde, dass sie genug Chancen bekommen hat. Er trifft später unter anderem Armin Laschet, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Laschet sagte im ARD-Morgenmagazin:
Wenn das Regime wirklich stürzen würde, was ich im Moment schwieriger ansehe als zu Beginn des Jahres, wer soll denn der sein, der dann quasi den Übergang einleitet? Und da, glaube ich, könnten sich viele auf ihn verständigen.
Die Bundesregierung wertet den Besuch von Reza Pahlavi als private Reise und führt deshalb keine offiziellen Gespräche mit dem Schahsohn.
Wer in Berlin oder Brandenburg an der Tankstelle steht, der bekommt ziemlich sicher Sprit, der aus dieser Raffinerie hier kommt. PCK in Schwedt versorgt große Teile der beiden Bundesländer mit Kraftstoffen und Heizöl. In Zukunft könnte das zumindest etwas schwieriger werden, denn Russland will ab dem 1. Mai kein Öl mehr aus Kasachstan durch die Druzhba-Pipeline leiten. Für die Raffinerie ist Kasachstan aber einer der wichtigsten Lieferanten.
Der BER. 80% des hier benötigten Flugbenzins stammen aus der PCK-Raffinerie in Schwedt. Ebenso ein Großteil des Benzins und Diesels für den Nordosten Deutschlands. Das PCK ist das wichtigste Großunternehmen in der Uckermark. Entsprechend groß sind die Sorgen in Schwedt.
Für die Wirtschaft und für die überhaupt die Entwicklung hier um Schwedt rum in Deutschland und, finde ich schon recht furchtbar.
Das ist überhaupt nicht gut.
Warum?
Naja, wo soll es denn jetzt herkommen?
Bis auf Weiteres jedenfalls nicht mehr aus Kasachstan. Russland hat die Durchleitung des Öls durch seinen Teil der Druzhba-Pipeline gestoppt, offiziell aus technischen Gründen. Ohne die Druzhba, auf Deutsch Freundschaft, aber wird der Betrieb unrentabler. Bislang kamen rund 20% des Rohöls aus Kasachstan und das relativ günstig. Nun könnte die Auslastung der Raffinerie sinken. Die Bundeswirtschaftsministerin beobachtet die Lage.
Ich gehe davon aus, dass die Produktion in Schwedt weitergeht, aufrechterhalten werden kann. Schwedt ist für uns wichtig, das wissen alle. Und wir sind in intensivem Austausch mit der Geschäftsführung.
In Schwedt vermuten viele Beschäftigte, dass der Lieferstopp eher keine technischen Gründe hat, sondern ein politischer Schachzug des Kremls sein dürfte.
Im vergangenen Jahr gab es nicht immer gute Nachrichten vom Autohersteller Tesla. Nun lässt eine Ankündigung aufhorchen. Das US-Unternehmen will in Grünheide nach eigenen Angaben kurzfristig 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Als Begründung nannte Tesla die gestiegene Nachfrage. In dem Werk in Brandenburg würden dann 11.700 Menschen arbeiten. Allerdings, vor etwas mehr als 2 Jahren waren dort bereits mehr als 12.000 Menschen beschäftigt. Am 1. April 1956 wurde der Bundesnachrichtendienst gegründet. Jetzt, 70 Jahre später, hat sich die weltweite Sicherheitslage fundamental verändert. Vor dem Hintergrund von Kriegen, Krisen und bröckelnden Allianzen will BND-Präsident Jäger den Dienst zu einer schlagkräftigen Abwehreinheit aufbauen. Eine tiefgreifende Zäsur markiere auch die künstliche Intelligenz, sagte Jäger bei einem Festakt zum Jubiläum.
Wenn man es genau nimmt, liegen die Ursprünge schon 79 Jahre zurück. 1947 baut ein ehemaliger Wehrmachtsgeneral einen Auslandsgeheimdienst auf, der seinen Namen trägt. Organisation Gehlen. Unter den Mitarbeitern viele ehemalige Nazis. Später entsteht daraus der Bundesnachrichtendienst, der heute aus Sicht seines Präsidenten vor seiner größten Bewährungsprobe stehen könnte.
Wir sehen eine Gleichzeitigkeit von Kriegen und Krisen, von Technologiesprüngen und von uns feindseligen Akteuren, die die nationale Sicherheit und letztendlich möglicherweise sogar den Bestand der Bundesrepublik Deutschland bedrohen.
Auch wegen dieser Lageeinschätzung will die Bundesregierung dem BND mehr Befugnisse einräumen. Er soll künstliche Intelligenz für die Datenanalyse einsetzen können, aber auch aus der reinen Beobachterrolle herauskommen.
Nicht zuschauen, wie wir Opfer werden, sondern tatsächlich alles Notwendige dafür zu tun, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist.
Öffentliche Aufmerksamkeit bekommt der BND vor allem bei Skandalen. Zuletzt etwa wegen seiner Beteiligung an der Massenüberwachung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan musste er sich gegen den Vorwurf verteidigen, die Lage vor Ort falsch eingeschätzt zu haben. Und vor einem Berliner Gericht läuft noch ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Doppelagenten, der für Russland spioniert haben soll. Dennoch habe sich die Wahrnehmung des Dienstes mit der Zeit gewandelt, sagt der Historiker.
Und in der heutigen Zeit, wo wir eine technische Revolution erleben im KI-Bereich, im Cyber-Bereich, müssen wir uns fragen, was kann der BND eigentlich machen? Und es kann ja nicht sein, dass wir von ausländischen Nachrichtendiensten abhängig sind.
Auch das ist eines der erklärten Ziele für die Zukunft. Unabhängiger werden, zum Beispiel von den USA.
In Dänemark hat es am Morgen ein schweres Zugunglück gegeben. Dabei wurden mindestens 18 Menschen verletzt, 5 von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei waren 2 Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Beide wurden schwer beschädigt. Insgesamt befanden sich 37 Menschen an Bord. Glücklicherweise sei niemand eingeklemmt worden. Das Unglück ereignete sich rund 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen. Zur Ursache wird noch ermittelt. Dieses Foto zeigt den Moment, als eine Familie getrennt wird. In einem New Yorker Gericht klammern sich Kinder an ihren Vater, einen Migranten aus Ecuador, als er überraschend festgenommen wird. Die Jury des World Press Photo Award hat die Aufnahme der US-Fotografin Carol Guzy zum Pressefoto des Jahres gewählt. Es dokumentiert die Folgen der harten US-Abschiebepraxis. Die besten Fotos des Wettbewerbs sind ab morgen in Amsterdam zu sehen und gehen dann in einer Wanderausstellung auf Tour. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 24. April.
Das stabile Hochdruckwetter hält an. In der Nordhälfte ist es durch feuchte Nordseeluft teilweise länger trüb. Heute Nacht breitet sich dort der Hochnebel wieder aus. In der Südhälfte bleibt es dagegen meist sternenklar. Hier wird es morgen wieder sonnig, allenfalls mit ein paar lockeren Wolken. Im Norden lichtet sich der Hochnebel in den meisten Regionen, mancherorts bleibt es aber auch trüb. In der Nacht 8 Grad an der Nordsee bis minus 3 Grad in den Alpentälern. Morgen bei zähem Hochnebel um 10, im Süden 18 bis 24 Grad. Am Samstag von der Mitte bis in den Süden weiter sonnig und sehr warm. Im Norden und Osten erst oft trüb, später teilweise Sonne, aber auch mal ein paar Tropfen. Sonntag und Montag neben Sonne auch Wolken, aber trocken.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni. In der Halbzeitpause des Pokalspiels gegen 21.35 Uhr schauen wir auf den EU-Gipfel in Zypern. Und wir fragen am Tag des Bieres, warum immer mehr Deutsche zu anderen Getränken greifen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.